wenn wir es aus Putins Brille jetzt mal sehen, dann liegt natürlich aufgrund der kurzfristigen Planung, aufgrund dessen, dass wir keine großen Pflöcke einschlagen, wie wir den Krieg noch längere Zeit durchhalten können, bei ihm das Gefühl vor, dass wenn er den Krieg in die lange Bank drückt, dass er am Ende des Tages gewinnt.
4 Jahre nach Beginn des russischen Angriffs soll die Ukraine die größten Geländegewinne seit 2023 gemacht haben. Mehr als 200 Quadratkilometer binnen weniger Tage. Gleichzeitig gehen die Angriffe auf die Energieanlagen weiter, mitten im Winter mit bis zu 2-stelligen Minusgraden. Und während an verschiedenen Orten immer wieder verhandelt wird, läuft der Krieg unvermindert weiter. Die Zahlen klingen nach Bewegung, die Bilder zeigen Zerstörung und politisch wächst der Druck. Wie diese Lage zu bewerten ist nach 4 Jahren Krieg, darüber sprechen wir heute mit Militärexperte Gustav Gressel und mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Starten wir in die Folge. Ich bin Nicole Fuchs-Wiecher. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Einordnen, militärisch und politisch, das wollen wir jetzt gemeinsam mit Florian Harms. Hallo Florian.
Hallo, ich bin gern dabei.
Und mit Gustav Gressel, Militärexperte, zugeschaltet aus Wien. Hallo und schön, dass Sie dabei sind.
Hallo.
4 Jahre Krieg und es ist wieder eine Phase, in der sich scheinbar viel gleichzeitig bewegt, militärisch, diplomatisch und auch finanziell. Da stellt sich eine Frage, Florian, wer bestimmt in diesem Moment eigentlich die politische Agenda? Ist es Kiew, Moskau oder ist es Washington?
Ich glaube, es ist leider Gottes nach wie vor Putin, der seinen brutalen Angriffskrieg einfach weiterführt, bislang offenkundig keinerlei Veranlassung hat, echte Kompromisse zu machen, also von seinen Maximalforderungen, insbesondere den geforderten Gebietsabtretungen durch die Ukraine, abzulassen. Und die Amerikaner, also Donald Trumps Unterhändler, tun auch nichts, um Putin so starken Druck zu machen, dass er diese Linie verändern müsste. Es stellt sich ja so dar, dass sie bei diesen ganzen Verhandlungen vor allem eigene Geschäftsinteressen im Blick haben. Also die Amerikaner auf künftige mögliche Geschäfte mit den Russen ausgehend. Und solange das so ist, denke ich, wird sich am Status quo, also an diesen fürchterlichen Kriegssituationen und auch den schlimmen Angriffen auf die ukrainische Bevölkerung durch die Russen erstmal nichts ändern.
Herr Gressel, wir haben gehört, dass laut dem Institute of Study of War die Ukraine die größten Geländegewinne seit 2023 gemacht hat. Wie ist das einzuordnen und wie relevant sind diese Geländegewinne tatsächlich?
Ja, die Geländegewinne sind natürlich erfreulich, aber man muss da schon ein paar Fußnoten dazugeben. Das erste ist, die Geländekontrolle durch die russische Armee war nie so fest, wie das die russische Armee und die Warblogger der Russen, auf deren Informationen viele dieser Karten dieses Gelände schon als russisch kontrolliert bezeichnet haben, ja auch fußen. Die Russen verwenden seit 2025 immer weniger Kampf- und Schützenpanzer in konventionell mechanisierten Angriffen, sondern gehen infanteristisch vor, schicken Infiltrationsteams. Diese Teams sind natürlich in einer sehr prekären Situation, weil sie eben davon leben, dass sie durch Drohnen Feuerunterstützung bekommen und dass sie eine Verbindung haben, mit der sie nach hinten Kontakt halten können. Aber wenn das nicht besteht, dann ist natürlich die Chance der Ukrainer, dass man diese Teams einfach einsammelt und gefangen nimmt beziehungsweise ausschaltet, weil sie ihrer Unterstützung durch Drohnen beraubt sind und weil sie, wenn sie konventionell funken, auch sehr oft einfach eingepeilt werden können. Und wenn die Ukrainer genau wissen, wo die sitzen, dann ist es natürlich ein leichteres, die auch auszuheben. Und das ist im Grunde der Starlink-Abschaltung zu einem gewissen Teil auch gut gelungen. Und damit hat man natürlich Infiltrationsteams gefangen nehmen können bzw. ausschalten können und damit viel Terrain, das natürlich nie direkt unter russischer Kontrolle waren, sondern da waren einfach Infiltrationsteams drin, das hat man gesäubert. Das hilft natürlich den Ukrainern, weil diese Teams für Drohnenoperateure, für die rückwärtigen Dienste, für den Nachschub immer eine Bedrohung waren und die hat man jetzt nicht mehr. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass die Ukraine da einen operativen Durchstoß erzielen wollen und dann weiter angreifen. Die zweite Fußnote, da muss man natürlich sagen, die meisten Geländegewinne, soweit ich sie gesehen habe, passierten im Bereich der 36. russischen Armee. Und die hat gerade in Saporischschja schon seit dem Herbst angegriffen. Die Verbände dort sind sehr abgekämpft. Das heißt, zusätzlich zu den Starlink-Verbindungsproblemen, die natürlich für die Russen jetzt überraschend kamen, ist diese Armee auch schon wirklich abgekämpft. Und da muss man auch davon ausgehen, dass die Ermüdungserscheinungen und die hohen Verluste dieser Kräfte den Ukrainern es auch leichter gemacht haben, sie dann aufzumischen.
Starlink ist ja ein satellitengestützter Internetdienst, entwickelt von SpaceX, dem Unternehmen von Elon Musk. Herr Gressel, wie schnell kann Russland denn so eine Abschaltung kompensieren und womit?
Ja, Russland hat natürlich andere Verbindungsmittel. Die russische Armee hat ihren ganz normalen Truppenfunk. Das sind frequenzagile, verschlüsselte Funkgeräte. Das Problem ist, dieses System ist Art 1 langsam und hat aufgrund der Verschlüsselungs- und Frequenzagilität auch eine geringere Übertragungsrate. Dann lässt natürlich das proprietäre Führungsinformationssystem der russischen Armee den Austausch von Bildmaterial oder von gewissen Daten nur eingeschränkt zu. Das heißt, das ist unpraktischer. Und die Ukrainer haben mittlerweile ganz gut gelernt, diese Funkgeräte einzupeilen. Bei Starlink, dass er im Grunde ein Richtfunk Richtung Weltraum ist, ist die Einpeilung viel schwieriger. Richtfunk, natürlich haben die Russen auch Richtfunksysteme, die sind aber relativ groß. Und das Problem ist, die Produktionsrate ist relativ gering. Starlink kann ich aus den USA zukaufen, kommerziell verfügbares System, da kann ich viel schneller skalieren. Also ich kann schneller Starlink-Geräte kaufen, weil ich spezielle militärische Richtfunkanlagen aufbauen und betreiben kann. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Kabel zu verlegen. Die wird auch in der russischen Armee sehr oft gebraucht. Die ist natürlich dann sicher gegen Einpeilung und Funkstörung. Aber das Problem ist natürlich, ich kann damit nur hinter den eigenen Linien Kontakt halten. Wenn ich sowas habe wie Infiltrationsteams oder Kräfte, die sich bewegen müssen, dann ist natürlich das Kabel schwierig. Wenn ich es oberirdisch verlege, dann ist es verwundbar. Und das Dritte ist, und das sieht man jetzt auch, dass jetzt zum Beispiel russische Soldaten wieder Handymasten reaktivieren und man verwendet dann verschlüsselte Apps auf einem handelsüblichen Gerät. Das ist einfach in der Skalierung, weil ich natürlich diese 5G-Module aus China relativ schnell und in sehr großer Zahl importieren kann. Das Problem ist natürlich, meistens sind die handelsüblichen Endgeräte auch ortbar. Das Zweite ist natürlich das Problem, welche Software verwende ich dann drauf? Bis jetzt war es nämlich auch so, dass zum Starlink die Internetkommunikation dann über handelsübliche Kommunikationsplattformen lief, nämlich vor allen Dingen Telegram oder Discord. Hier kommt das Zweite und das ist im Grunde Selbstverstümmelung. Putin hat ja angeordnet, dass die Verwendung von Telegram eingeschränkt wird aus Sicherheitsgründen und das verbunden mit der Starlink-Abschaltung hat dazu geführt, dass jetzt wirklich viele russische Einheiten Kommunikationsprobleme haben, weil eben meistens eben über eigene Telegram-Chatgruppen kommuniziert wurde zwischen Offizieren, die sich aus einem gewissen Frontbereich kennen und die dann auf dem kurzen Dienstweg ihre Sachen sich ausmachen.
Florian, schauen wir nochmal auf den Starlink-Zugang für die russischen Kräfte. Das ist nun eingeschränkt. Warum passiert das erst jetzt? Was sagt dieses Timing politisch aus?
Ich kann die Frage schlechterdings nicht beantworten. Was ich beobachte, ist, dass die Administration von Donald Trump und auch überhaupt die Amerikaner sich nicht immer konsistent verhalten haben in den vergangenen Monaten und auch ihre Linie bei der Befassung mit dem Krieg in der Ukraine sich immer wieder verändert. Natürlich ist jemand wie Elon Musk eng verbunden mit dem Umfeld von Donald Trump. Da gibt es dann auch Verbindungen und da wird dann sicherlich auch mal eine Entscheidung getroffen, dass man ihm nahelegt, das jetzt mal abzuschalten. Elon Musk selbst hat ja auch eine durchaus schillernde Position zu diesem Krieg. Also er hat sich nicht immer konsistent geäußert. Er hat in der Vergangenheit eigentlich eher die Positionen der Ukrainer vertreten, also das eigene Land verteidigen zu können, die Demokratie verteidigen zu können. Dann hat sich das geändert. Er hat sich eher fast schon pro-Putin ausgesprochen. Ähnlich sehen wir ja auch innerhalb der Trump-Administration unterschiedliche Lager. Das ist ja nicht alles einheitlich. Es gibt die MAGA, Make America Great Again, Ideologen. Es gibt ja schon noch ein paar außenpolitische Falken, die eher eine etwas andere Sicht vertreten. Und am Ende kommt eine Politik raus, die wenig berechenbar ist. So nehme ich das auch wahr, wenn ich mit deutschen Politikern spreche, bis hoch ins Kanzleramt eigentlich, dass man sich schwer darauf einstellen kann, was jetzt jeweils zu erwarten ist. Und wenn es eine Linie gibt, die unter allen drunter liegt, dann ist es eben der Eindruck, dass es dem Team von Donald Trump in erster Linie um zwei Dinge geht. Zum einen, er will wirklich verdammt nochmal diesen Nobelpreis haben, als derjenige, der ganz viele Kriege beendet. Und er ist persönlich in seinen Narzissmus gekränkt, dass er diesen Preis bislang nicht bekommen hat, von dem er glaubt, dass er ihm zusteht. Und das Zweite ist, dass es eigentlich aus Sicht des Weißen Hauses gar nicht darum geht, jetzt Menschenleben zu schonen, den Ukrainern wieder eine sichere, stabile, friedliche Zukunft zu ermöglichen. Das russische Regime, das ja gezeigt hat, dass es neoimperiale Züge trägt, einzudämmen, sondern es geht ganz blank und schlicht und einfach um Geschäftsinteressen. Da sind in den vergangenen Tagen auch neue Informationen hervorgekommen, was da wirklich auf dem Tisch liegt. Es soll um Billionen von Dollar gehen, Investitionen in beiderlei Wirtschaft, mögliche gemeinsame Projekte, Ausbeutung von Bodenschätzen und vieles mehr. Und das zeigt dann eben doch den ganzen Zynismus bei der Befassung mit dieser fürchterlichen Situation. Also die Situation auf den Schlachtfeldern, wie wir es gerade gehört haben von Gustav Gressel, ist das eine schlimm genug. Das andere ist, dass es eben in der internationalen Diplomatie, in der Politik eigentlich nicht besser steht, weil auch da im Moment zumindest kein Ausweg zu sehen ist, wie man dieses Abschlachten stoppen kann. Und auch diese jüngsten Gespräche, die jetzt wieder stattgefunden haben, sind jetzt nicht ergebnislos. Es gibt dann immer mal Gefangenenaustausch und Ähnliches. Aber es kommt eben bislang nicht zu diesem erhofften Durchbruch, also sprich zu einer echten Einigung über einen Waffenstillstand.
Schauen wir einmal ganz kurz auch in die Ukraine. Russland greift seit dem Herbst 2025 ja verstärkt und gezielt Energieanlagen an. Mitten im Winter, die Ukraine tut das Gleiche. Herr Gressel, wie effektiv ist diese Strategie militärisch?
Muss man zwei Dinge trennen. Das eine, wie effektiv kann Russland die ukrainische Energieinfrastruktur angreifen und erzielt das den politisch-strategischen Effekt, den Russland davon haben will? Das Erstere muss man sagen, ja, die Russen werden ständig besser dabei. Erstens, es gibt mehr Flugkörper. Das ermöglicht natürlich ständigere, schnellere Einsätze. Zweitens, die ganzen Planungsprozesse laufen viel schneller ab. Wir haben viel häufiger Luftangriffe, die schon getaktet sind auf die genauen Schäden des vorigen Angriffes. Die Energieinfrastruktur der Ukraine hat schon sehr schwere Schäden davongetragen. Im letzten Kriegswinter wurden ja schon viele Laufkraftwerke an den Flüssen zerstört. Jetzt kommen die Heizkraftwerke dran. Bei den Umspannstationen hat die Ukraine sehr viele Treffer hinstecken müssen. Das macht die Aufrechterhaltung der Netzspannung zunehmend schwieriger. Auch Gasspeicher und lokale Biogasanlagen kamen öfter unter Feuer und auch hier wurden Treffer erzielt. Also da ist sozusagen vom rein militärischen Standpunkt her hat Russland Erfolge verzeichnet. Was natürlich ausgeblieben ist, ist der strategische Effekt, den man sich davon erhofft, nämlich dass in der Ukraine der Druck auf die ukrainische Führung, einen Waffenstillstand zu russischen Bedingungen zu akzeptieren, dass der signifikant steigt. Wir wissen nicht, wie der nächste Winter ausschaut. Wie gesagt, die Kampagnen der Russen, die bauen von Winter zu Winter auf den Schäden des Folgejahres auf. Gerade bei großen Kraftwerksanlagen sind die Reparaturzeiten deutlich höher, als dass Russland die wieder kaputt schießt. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, das wird immer so bleiben und nächsten Winter wird das auch so bleiben. Da könnten die Russen auch auf diesem Feld durchaus erfolgreich sein.
Wenn Europa etwas aus diesem Krieg lernt, dann wahrscheinlich vor allem eins, es braucht sicherheitspolitische Eigenständigkeit. Wir haben es gerade gehört, auch die USA, die haben andere Interessen und sie haben ihre Unterstützung im vergangenen Jahr deutlich reduziert. Europa versucht das irgendwie aufzufangen. Herr Gressel, reicht das?
Wir haben jetzt in etwa dieselben Finanzaufwände, die zur Zeit der Biden-Administration für die Ukraine aufgewendet wurden. Das heißt, hier ist sozusagen unterm Strich jetzt das Gleiche. Das Problem ist, erstens, es war schon zur Biden-Zeit relativ wenig für den Bedarf des Krieges und auch die Biden-Administration wollte im Grunde nur, dass die Ukraine so lange verteidigt, bis den Russen irgendwann die Luft ausgeht und man dann in ein Waffenstillstandsabkommen gleitet. Sie war halt in dem etwas höflicher, dieses Interesse vorzutragen als die Trump-Administration. Das Zweite ist natürlich das Problem, dass Geld selber nicht tötet. Also Geld ist keine militärische Größe. Die Frage ist dann immer, was bekomme ich für das Geld, das ich einsetze? Und da haben wir positive wie negative Trendveränderungen. Die negative ist, dass dadurch, dass die USA aus eigenen Armeebeständen nicht mehr liefert, dadurch, dass die USA sich ihre Waffenlieferungen bezahlen lassen, dadurch, dass wir auch jetzt in der Bevorratung von Munition in unseren Armeen, in der Bevorratung von Ersatzgerät im Grunde schon am Ende sind und die Ukraine zunehmend aus der Neuproduktion versorgen müssen, dass es teurer geworden ist, dasselbe Gerät einzukaufen wie noch vor 2 Jahren. Wir handeln uns immer noch sehr von kurzfristigen zu kurzfristigen Zeiträumen. Wenn wir es aus Putins Brille jetzt mal sehen, ja, er sitzt vor seinem Schreibtisch, er kriegt die Geheimdienstinformationen seiner Dienste über die westlichen Produktionszahlen, über die Einigkeit, über die politische Einigkeit, über die Verhandlungstätigkeit und das sozusagen diese, ich sag's jetzt mal brutal, Bestechungsversuche in die Trump-Administration hinein. Dann liegt natürlich aufgrund der kurzfristigen Planung, aufgrund dessen, dass wir keine großen Pflöcke einschlagen, wie wir den Krieg noch längere Zeit durchhalten können, bei ihm das Gefühl vor, dass wenn er den Krieg in die lange Bank drückt, dass er am Ende des Tages gewinnt, weil bei uns die politischen Rahmenbedingungen dann Richtung Beendigung der Unterstützung der Ukraine zeigen und auf der Ukraine sozusagen der Materialnachschub und der Nachschub an Personal eben nicht so dauerhaft geregelt ist, dass Putin das Gefühl hat, das geht sich nicht mehr aus.
Schauen wir zu Marco Rubio, der US-Außenminister. Er hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz sehr klar gemacht, dass die USA nationale Interessen über multilaterale Ordnung stellen. Florian, was bedeutet das konkret für Europa, gerade im Ukraine-Kontext?
Es bedeutet auch einmal mehr, dass Europa erwachsen werden muss, dass wir eigene Positionen nicht nur entwickeln, sondern auch dann durchsetzen müssen. Es ist viel gesprochen worden, auch hierzulande in den vergangenen Monaten, über die Zeitenwende. Es ist nicht genug passiert, um sie durchzusetzen. Also das ist einmal das Thema Aufrüstung. Das ist die ganze Frage, wie wird man resilienter als Gesellschaft? Und die Frage, welche Befugnisse haben die Geheimdienste? Und es ist natürlich auch die Frage, wie man über den europäischen Kontext hinaus weltweit mehr Partner finden kann. Da geht es dann auch gar nicht nur um Wirtschaftsinteressen, sondern es geht natürlich auch um Friedensdiplomatie. Und wenn es zwei Hebel gibt, mit denen man akut Druck auf das russische Regime, auf Putin ausüben kann, dann sitzen diese Hebel in Neu-Delhi und in Peking. Und der erste Hebel scheint sich jetzt zu bewegen, dass nämlich die Inder zumindest mal vordergründig zugesichert haben, jetzt weniger von diesem billigen russischen Öl zu kaufen, dass Putin eben nicht mehr nach Europa liefern kann, weil wir es jetzt ablehnen, und das dann dankend die Inder genommen haben für ihre boomende Wirtschaft. Die haben jetzt zumindest mal gesagt, sie wollen das weniger machen. Ob das dann genauso kommt, muss man sehen. Aber das wäre ein Hebel, um Putins Kriegskasse zumindest mal, wenn nicht auszutrocknen, dann doch zu schmälern. Der zweite Hebel sitzt ganz klar in Peking. Ohne Pekings Unterstützung könnte Putin diesen fürchterlichen Krieg in der Ukraine nicht weiterführen, weil China nicht nur diplomatische Rückendeckung gibt, sondern auch liefert. Also Gerät, ganz unterschiedliches Gerät, das dann der russischen Armee zugutekommt. Und da gibt es bislang keine Bewegung. Da haben alle Versuche, sowohl aus Washington wie aus Brüssel wie aus Berlin, die chinesische Politik zu beeinflussen, bislang nicht gefruchtet. Umso interessanter wird es jetzt zu sehen, wenn Bundeskanzler Friedrich Merz in Kürze nach Peking reist, sich dafür auch Zeit nimmt, wirklich, ich glaube, etwa 2,5-3 Tage, um dort zu versuchen, Einfluss zu nehmen auf die chinesische Politik im Hinblick auf das russische Regime. Ob das erfolgreich sein kann oder nicht, steht dahin. Aber das wäre ein echter Hebel, um was zu bewirken. Fernab von diesen ganzen Entwicklungen in Amerika, dass man jetzt ruppiger, egoistischer, eigentlich nur noch unter dem eigenen Machtvorbehalt international auftritt. Da können die Europäer wirklich was bewerkstelligen.
Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat Bundeskanzler Friedrich Merz eine bemerkenswerte Aussage getroffen. Wir hören mal ganz kurz rein.
Ich habe mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erste Gespräche über europäische nukleare Abschreckung aufgenommen. Meine Damen und Herren, damit das klar ist, wir halten uns dabei an unsere rechtlichen Verpflichtungen.
Florian, ist diese Debatte jetzt Ausdruck europäischer Selbstbehauptung oder doch vielleicht ein bisschen politische Nervosität?
Vermutlich beides. Und es ist auch an der Zeit, sie zu führen. Es gab seitens der Franzosen schon in der Vergangenheit immer wieder Angebote, über einen gemeinsamen atomaren Schutzschirm zu sprechen. Das hatte sogar schon de Gaulle, damals Adenauer, angeboten. Das hatte Macron Scholz angeboten. Das ist aus deutscher Sicht nie beantwortet worden, weil man immer sagte, nein, wir haben ja den amerikanischen Schutz. Jetzt stellt sich das anders dar. Man muss neu reden. Und Bundeskanzler Merz hat sich eben auf den Standpunkt gestellt, dass man jetzt dieses französische Angebot einfach mal insofern beantworten muss, dass man sich darüber austauscht und konkret überlegt, was wäre denn möglich? Das ist ganz am Anfang. Stand jetzt sprechen die außenpolitischen Berater von Merz und von Macron über dieses Thema, also nur zwei Personen, die schauen sich mal an, wie sind eigentlich die Doktrinen, also insbesondere die französische Atomdoktrin, wie würde das passen zum deutschen Grundgesetz, zu unserer Gesetzgebung? Deutschland ist da ja sehr klar, wir machen keine Beschaffung von Nuklearwaffen. Deutschland hat den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet und daran wird sich auch perspektivisch nichts ändern. Also Deutschland wird Stand jetzt, und das hat auch Kanzler Merz so erklärt, keine eigenen Atomwaffen bauen oder anschaffen. Aber man kann natürlich überlegen, perspektivisch könnten wir vielleicht unter den französischen oder auch unter den französischen und britischen Atomschirm drunter schlüpfen, um eine zweite Option zu haben, falls die Amerikaner nicht mehr verlässlich sein sollten. Dazu ist aber zu sagen, das ist ganz am Anfang. Es wird noch jetzt zur Regierungszeit von Macron dort kein Abkommen geben. Das ist total illusorisch. Das ist etwas, was man langfristig bespricht, langfristig anbahnt und was auch bislang offen wird, zu welchem Ergebnis das führt.
Schauen wir perspektivisch, Herr Gressel, würde eine stärkere europäische nukleare Abschreckung ja die strategische Lage in Europa tatsächlich verändern?
Würde Europa weniger abhängig machen von den Vereinigten Staaten, und man muss auch sagen, im diplomatischen Gewicht oder im Umgang mit der Trump-Administration, wenn man mit Republikanern spricht, sind sie gegenüber Europäern meist enorm herablassend und arrogant und wischen europäische Bedenken oder Interessen sofort vom Tisch nach dem Motto, ihr habt hier nichts zu melden. Das Einzige, was wirklich aufhorchen lässt, ist, wenn die Europäer dann darüber sprechen, dass in einer Welt, in der die USA die UN-Charta nicht verteidigen, eigentlich der nukleare Sperrvertrag keinen Platz mehr hat, und über europäische Atombomben sprechen, dann plötzlich werden sie hellhörig, weil das unterminiert das eigene nukleare Monopol, und dann plötzlich ist die Arroganz verflogen und plötzlich sind sie Sachfragen auch offen. Das heißt, Art 1 ist mal ein diplomatisches Druckmittel. Art 2, ja, natürlich, man muss sich damit befassen, wie man die mangelnde Zuverlässigkeit und mangelnde Berechenbarkeit der USA irgendwie auffängt. Und da sind natürlich Gespräche mit den anderen europäischen Nuklearmächten ein wichtiges Mittel. Dazu muss man aber auch sagen, dass Deutschland als Teil der NATO-Abschreckung und der nuklearen Teilhabe von einer ganz anderen nuklearen Kultur ausgeht als gerade Frankreich mit einer unabhängigen Atommacht und einem Konzept der minimalen Abschreckung. Wenn ich es mit zwei neudeutschen Phrasen umschreiben kann, in der NATO gilt ja Flexible Response und Counter Force Targeting. Was heißt das? Flexible Response heißt, dass man flexibel auf eine Aggression des Gegners reagiert, nicht sofort sozusagen den großen nuklearen Hammer ausgeht und die Welt untergehen lässt, sondern auch einen begrenzten Einsatz von Atomwaffen dann reziprok mit einem begrenzten Einsatz beantwortet, um immer zu jeder Zeit die Möglichkeit zu geben, deeskalierende Verhandlungen einzuleiten und aus dem wieder rauszukommen. Das kann man natürlich machen, wenn man ein großes Arsenal hat und wenn man auch technisch die Möglichkeit hat, mit jedem Eskalationsschritt der Gegenseite mitzugehen. Und das zweite, Counterforce Targeting, das heißt also, dass man als Ziele für die eigenen Nuklearschläge das militärische, vor allen Dingen natürlich das nukleare militärische, aber das militärische Potenzial des Gegners ins Visier nimmt und nicht zivile Städte und oder Einrichtungen des zivilen Lebens der Identifikation. Wenn ich auf der anderen Seite eine Macht der minimalen Abschreckung bin, dann kann ich das nicht machen, weil ich nicht die Zahl habe und auch nicht die technische Diversität meines eigenen Arsenals, dass ich jeden Aggressionsschritt der anderen Seite reziprok mitbeantworte. Da muss ich irgendwann rote Linien ziehen und sagen, wenn ihr die überstreitet, dann habt ihr den Atomkrieg angerührt und dann ist zwar das Ende der Geschichte da, aber wir nehmen euch mit. Und das heißt natürlich auch, dass ich nicht die militärische Einrichtungen des Gegners ins Ziel nehme, sondern eben ganz bewusst die zivilen, um sie in Geiselhaft zu nehmen. Und das ist natürlich für alle Staaten, die diese Politik etwa im Sinne einer erweiterten nuklearen Teilhabe, aber auch im Sinne der Allianzpolitik, denn Abschreckung hatte das Ziel, dass man die Waffen nicht einsetzt, weil man glaubhaft versichert, dass der Gegner weiß, man würde sie einsetzen. Das heißt, ich muss durch Kommunikation, durch Übung, durch Ankündigung diese Doktrin eben der minimalen Abschreckung, des Mitreißens des Gegners in den Untergang, wenn er über eine gewisse rote Linie geht, das muss ich ihm vorher schon kommunizieren, und da muss ich in meinem Auftreten auch wirklich unter Beweis stellen, dass ich das ernst meine. Deshalb sind die Franzosen zum Beispiel in Ukraine-Sachen rhetorisch in einer anderen Liga als Deutschland. Auch wenn das sich jetzt in der finanziellen Unterstützung nicht widerspiegelt, aber in der Rhetorik ist Macron immer eine Scheufel drüber, weil er natürlich als Funktion der nuklearen Abschreckung der Französischen den Russen unter ständigen Beweis halten will, dass er wirklich auch das Risiko eingehen würde, weil eben eine französische Abschreckung mit weniger Kräften, mit einem weniger diversifizierten Arsenal auf dem Bild beim Feind fußt, dass der das auch wirklich einsetzen würde und dass der salopp gesagt Eier hat. Und das ist natürlich, wenn ich das vergleiche mit der deutschen Kultur der Besonnenheit, der Zurückhaltung, der Offenhaltung von Verhandlungskanäle, die natürlich in einem eingebetteten NATO-Abschreckungskonzept völlig Sinn machen und richtig sind, die aber für eine kleine Atommacht impraktikabel sind, da müsste hier ein Kulturbruch erfolgen in der ganzen Außenpolitik und strategischen Kultur, der innenpolitisch wahrscheinlich auch sehr schwer bewerkstelligbar ist. Das heißt, praktisch müssen jetzt natürlich Berlin, London, Paris mal reden, wo wären denn die Schnittmengen, wo Deutschland mitmachen könnte, wo Deutschland unterstützend sein könnte, auf welche Grundzüge, auf welche Sprache kann man sich einigen und wo kann man nicht gehen, wo sind die Unterschiede, wo muss Deutschland den Franzosen das und den Briten das Feld überlassen, weil man aus innenpolitischen, aus rechtlichen Gründen, aus Gründen der politischen Kultur einfach nicht mit kann. Diese unterschiedlichen Grenzen, die muss ich kennen und dazu muss ich natürlich mal reden. Die können sich in den nächsten Jahren natürlich auch verschieben. Die Staaten ändern sich ja, politische Kulturen ändern sich ja. Das ist alles unbestritten, aber das passiert natürlich nicht von heute auf morgen.
Das ist ein Thema, darüber werden wir sicherlich noch einige Male drauf zu sprechen kommen. Wir sind hier allerdings erstmal am Ende dieser Folge angekommen. Herzlichen Dank an Florian Harms für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Und vielen Dank auch an Gustav Gressel.
Vielen herzlichen Dank.
Liebe Hörer, wenn Sie uns schreiben möchten, erreichen Sie uns unter podcast@t-online.de oder per WhatsApp. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Damit helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Bis bald.